Insulin gehört zu den Medikamenten, die Phosphat nach intrazellulär verschieben, so zum Beispiel wie auch Kalium. Aber dass wir auch Phosphat substituieren müssen, weil das nach intrazellulär verschoben wird, das ist weit, weit weniger bekannt.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Phosphat. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ihr Laborwerte checkt, wie sehr achtet ihr da aufs Phosphat? Beziehungsweise wie oft bestimmt ihr überhaupt Phosphat? Vielleicht sehr häufig, vielleicht aber auch etwas seltener. Seltener zumindest als unser heutiger Gast, Dr. Ingo Krenz. Er bestimmt Phosphat standardmäßig. Klar, er ist Nephrologe, da ist das gang und gäbe. Aber auch in anderen Disziplinen, von Ortho bis Uro, vom Herzen bis zur Niere, ist das eine gute Idee. Wir besprechen in dieser Episode, wie der Phosphathaushalt reguliert wird, welche Ursachen hinter einer Hypo- und einer Hyperphosphatämie stecken können und wie man dann am besten reagiert. Am Ende haben wir dann noch zwei Fälle für euch im Petto und die Take-Home-Messages. Volles Programm also heute und deswegen legen wir am besten direkt los mit Dr. Ingo Krenz, Nephrologe, Hypertensiologe aus Hamburg und absolutes Amboss-Podcast-Urgestein. Dr. Krenz, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Hallo Herr Winghardt. Ich freue mich wie immer, dass wir was zusammen machen können. Wir sind ja zusammen schon richtig eine Marke geworden.
Unbedingt. Wir haben ja schon viele Folgen jetzt miteinander gemacht. Und natürlich, wenn man so viel bespricht, wirft das auch Fragen auf. Und deswegen würde ich gerne zu Beginn unserer Episoden einfach immer ein paar Fragen aufgreifen, die uns erreichen und vielleicht einmal mit Ihnen besprechen.
Sehr gerne. Das erspart mir auch, dass ich ganz viel dann E-Mails beantworten muss. Wenn wir das hier öffentlich machen können, dann ist das für alle.
Ja, und meistens ist es ja so, eine Frage, die eine Person hat, haben viele andere auch.
Genau so.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein direkt aus der Folge Nierenerkrankungen vom Ustix zur Diagnose. Da haben uns zwei Fragen erreicht. Die erste ist von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin. Das ist jetzt aus dem Namen nicht klar ersichtlich. Das ist so eine Zahlenkombination nur. Startet erstmal mit einem Lob. Sehr gut erklärt. Ich habe jedoch eine Frage, die mich verrückt macht. Wie kläre ich eine Proteinurie weiter ab, wenn der Albumin-Kreatinin-Quotient kleiner als der Protein-Kreatinin-Quotient ist? Urinelektrophorese fällt ja wegen fehlender Sensitivität raus, oder? Also SDS-Page, vielen Dank fürs Beantworten der Frage. Und damit übergebe ich an Sie, Dr. Krenz.
Also der Nephrologe sagt dazu, Albumin ist ja nur eins der Proteine, was renal ausgeschieden wird. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt bei diabetischer Nephropathie, immer von Mikroalbuminurie gesprochen haben und die Diabetologen jetzt gerne den Albumin-Kreatinin, also die ACR-Ratio bestimmen lassen. Aber für den richtigen Nephrologen ist das nicht ausreichend. Albumin beschreibt letztendlich nur das glomeruläre Kompartiment und nicht das tubuläre. Das heißt, wir scheiden natürlich oft mehr Eiweiße aus als nur Albumin. Und wenn Sie das einem Kompartiment zuordnen wollen, also ist das eher eine glomeruläre Erkrankung oder eine tubuläre Erkrankung, dann brauchen Sie zusätzlich zum Albumin noch tubuläre Markerproteine. Also zum Beispiel sowas wie Leichtketten oder ein Alpha-1-Mikroglobulin. Das heißt, wenn ich jemanden neu kennenlerne und der hat im Stix eine relevante Proteinurie, dann lasse ich immer Albumin, Alpha-1-Mikroglobulin und Leichtketten bestimmen, um zu sehen, zu welchem Kompartiment ich das eher zuordnen kann. Je schwerer die Störung an der Niere ist, also je ausgeprägter der Schaden ist, desto eher bekommen sie dann aus beiden Kompartimenten und müssen dann so ein bisschen nach der Höhe gucken, welches Kompartiment führt. Da gibt es eine Urin-Eiweißbestimmung nach einem sogenannten Herrn Guder. Das bieten viele Labore an, dass sie das für sie machen. Da werden eben Albumin- und Markerproteine bestimmt. Der bestimmt dann noch dazu IgG und manchmal auch noch Alpha-2-Makroglobulin. Und dann kriegen sie so ein Schaudiagramm vom Labor, wo dann die Nierenerkrankung schon in so ein Feld eingeordnet wird. Am ehesten glomerulär oder am ehesten tubulär. Da kann man sich's noch leichter machen. Ich komme aus mit den Markerproteinen.
Und dann wurde ja auch noch nach der Urinelektrophorese gefragt.
Also Urinelektrophoresen, also wo alle Eiweiße aufgeteilt werden, mache ich gar nicht. Also da habe ich keinen Mehrwert über die Bestimmung der Markerproteine für die Kompartimente hinaus. Da ist kein Mehrwert drin. Das ist eine teure Untersuchung.
Ja, vielleicht eine Frage aus der Uniklinik. Und dann haben wir noch eine zweite Frage. Auch die startet mit einem Kompliment. Danke für die schöne Folge. Es wurde immer wieder von Kreatinin gesprochen. Ich habe viele Patienten, die ein normales Kreatinin haben, aber ein erhöhtes Cystatin. Was sagt Dr. Krenz dazu?
Also das bezieht sich ja darauf, dass wir normalerweise aus dem Kreatinin die glomeruläre Filtrationsrate errechnen. Und nun gibt es halt dieses Problem des sogenannten kreatininblinden Bereiches. Das heißt, dass die Kreatinin-Clearance oder auch das Serum-Kreatinin, woraus die errechnet wird, erst ansteigt, wenn sie schon ungefähr so 40% der Nierenfunktion verloren haben. Erst dann fängt das Kreatinin an zu steigen. Und wir nennen diesen Bereich nur von, sagen wir mal, 100% normaler Nierenleistung runter auf 60. Das nennen wir den kreatininblinden Bereich. Und in dem Bereich ist Cystatin nachgewiesen, in Studien nachgewiesen, empfindlicher. Das heißt, man erfasst dann die Nierenfunktionseinschränkung früher mit Cystatin C. In diesem Bereich bezahlen es tatsächlich auch die Kassen. Später bei höheren Graden von Niereninsuffizienz, also wenn mehr als zum Beispiel 50% der Nierenfunktion verloren gegangen ist, ist Kreatinin und Cystatin C gleich gut, sodass einem dann die Bestimmung nicht weiterhilft. Also kreatininblinder Bereich, der wird durch Cystatin C erhellt.
Und wir werden alle durch Dr. Krenz erhellt. Jetzt wissen wir das also auch. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Thema der heutigen Episode, Phosphat.
Ja.
Das ist ja so ein Thema, ich würde sagen, da gibt's vielleicht an der einen oder anderen Stelle Lücken bei dem einen oder der anderen Person. Warum ist es denn wichtig, dass wir über Phosphat sprechen? Und warum bestimmen wir überhaupt Phosphat?
Ja, spannende Frage, nicht? Also ich finde, es wird zu selten bestimmt. Es wird, sag mal, in so typischen Nierenprofilen, nicht? Also wenn Leute zum Nephrologen gehen und kriegen Blut abgenommen, da ist Phosphat eigentlich immer drin. Aber ich habe es noch nie gesehen, dass es in, sag mal, in allgemeinmedizinischen, oder ich arbeite ja viel mit kardiologischen Kollegen, die haben kein Interesse am Phosphat. Und Phosphat ist ja, das werden wir ja im Laufe unseres Podcasts hier noch entwickeln, hat ja eine herausragende Wichtigkeit in ganz vielen Bereichen unseres Körpers. Ne? Und das Wichtigste ist natürlich der Knochenstoffwechsel. Ich glaube, da werden wir die meisten unserer Hörer noch abholen, dass Phosphat im Knochenstoffwechsel eine wichtige Rolle spielt. Also zum Beispiel bei der Abklärung einer Osteomalazie, da gehören Kalzium- und Phosphatbestimmungen ja zwingend mit dazu.
Wo spielt Phosphat noch eine Rolle im Körper, wenn Sie sagen, es ist so wichtig?
Also wir können ja grob teilen Phosphat in anorganisches und organisches Phosphat. Also das anorganische Phosphat ist bei Mineralisation von Knochen und Zähnen. Es gibt eine Puffersubstanz im Blut, der Hydrogenphosphat, Dihydrogenphosphat-Puffer, der hat keine so rasend wichtige Bedeutung im Blut, aber zum Beispiel auf zellulärer Ebene und bei der Ausscheidung von Wasserstoffionen in der Niere, H+-Exkretion in der Niere, ist er extrem wichtig. Wir brauchen es für die Energiegewinnung von ATP. Wir brauchen es bei 2,3-Diphosphoglycerat in Erythrozyten für die Sauerstoffbindung. Wenn wir zum organischen Phosphat kommen, also das, was dann oft in Zellen ist, da geht es um Synthese von Nukleinsäuren, Phospholipide für die Zellmembran, für Signaltransduktion. Wenn wir an CAMP und CGMP denken, da ist Phosphat wichtig. Also das ist letztendlich überall im Körper, brauchen wir Phosphat.
Ganz wichtiger Baustein, wie reguliert unser Körper den Phosphathaushalt?
Also ich denke, wir wissen noch nicht alles, aber wir wissen eine ganze Menge schon mittlerweile, nicht? Also wir haben so ungefähr 700 Gramm Phosphat im Körper, 700 Gramm. Ne? Ja, das ist weniger als Calcium, nicht? Da haben wir deutlich noch mehr, aber das ist schon richtig viel, ne? Wenn man sich überlegt, ne? Wie so 3 Stücke Butter oder so. Ne? Und das allermeiste davon, sagen wir so in der Größenordnung von 85%, sind im Knochen als Calciumphosphatapatit, nennt sich dieser Stoff, gebunden und machen eben die Knochenhärte aus. Ne? Wir haben dann so 14-15% intrazellulär und nur weniger als 1% ist extrazellulär. Also das, was wir tatsächlich messen im Blut, ist das kleinste Kompartiment. Ne? Die tägliche Aufnahme von Phosphat variiert sehr stark, weil Phosphat ist in der Nahrung massenhaft drin, in allen möglichen Sachen. Nicht zuletzt auch in ganz vielen von den von den Nahrungszusatzstoffen, alles das, was mit E gekennzeichnet ist, sind häufig Phosphatverbindungen. Zur Haltbarmachung zum Beispiel oder zur Geschmacksverstärkung werden die zugesetzt. Diese sind auch besonders gut resorbierbar. Also zum Beispiel, wenn man viel Cola trinkt und da sind Phosphorsäureester drin zur Stabilisierung in Cola, davon nehmen sie fast alles auf. Das, was in der Nahrung drin ist, also ist besonders gerne in Milchprodukt und Fleisch, davon wird nur etwa 60-70% aufgenommen. Das, was tatsächlich in Obst und Gemüse ist, das ist für unseren Körper sehr schlecht aufschließbar. Davon können wir nur ganz kleinen Teil aufnehmen. Der normale Phosphatspiegel ist so zwischen 0,8 und 1,45 Millimol pro Liter. Wir nutzen meistens noch Millimol pro Liter. Die SI-Einheit für Phosphat ist eigentlich Milligramm pro Deziliter. Da sind es 2,5 bis 4,5, aber wir benutzen in Deutschland noch überwiegend die alten Einheiten.
Das sind jetzt immer die Referenzwerte. Klinisch ist ja immer interessant zu wissen, ab wann wird es gefährlich, nach oben und nach unten.
Ja, genau. Ne? Also wir haben ein bisschen eine Toleranz für Phosphat, nicht? Aber wenn das so unter 0,5, 0,6 geht, dann sind das Erkrankungen, da sollte man sich Gedanken machen, warum der Phosphatspiegel so niedrig ist. Und wenn das unter 0,3 geht, dann wird es lebensbedrohlich, weil eben dann die ATP-Bildung so schlecht ist, dass wir nicht mehr gut laufen können und auch nicht mehr gut atmen können. Dann leidet die Muskulatur und wir kriegen eine Muskelschwäche.
Und nach oben hin ist...
Ja, über 1,5 gilt als Hyperphosphatämie. Wir werden im späteren Verlauf noch sehen, dass das eigentlich das seltenere Problem ist. Das kommt insbesondere vor bei chronisch Nierenkranken, wenn die Phosphatexkretion über die Niere schlechter wird. Dann sehen wir Hyperphosphatämien, sonst nur, muss man ehrlicherweise sagen, in Extremsituationen.
Aber das ist schon interessant, ne? Also 0,8 bis 4,5 Millimol pro Liter der Serumphosphatspiegel. Jetzt haben wir aber auch gehört, nur 1% oder weniger als 1% des Phosphats ist extrazellulär als anorganisches Phosphat überhaupt vorhanden.
Genau.
99% sind ja intrazellulär beziehungsweise im Knochen.
Ja.
Das heißt, wir schließen von diesem 1% dann auf den Rest des Phosphats.
Ja, ist auch ein Problem, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, wenn Sie, sagen wir, kurzfristige Verschiebungen vom Phosphat haben, dann sagt Ihnen ehrlicherweise der Blutwert nicht viel. Wenn der Phosphatmangel zum Beispiel lange besteht, dann gibt es einen Austausch zwischen den Kompartimenten und dann sagt Ihnen der Blutgehalt schon noch mehr. Deswegen, also die Empfehlung ist eigentlich, dass wenn Sie eine Verschiebung vom Phosphat sehen, dass Sie das zunächst erst nochmal kontrollieren, bevor Sie darauf gleich reagieren.
Jetzt ist es ja so, Calcium und Phosphat gehen häufig Hand in Hand und wir hatten ja schon mal eine Folge zum Calcium. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Da haben sie gesagt, der Calciumhaushalt ist wahnsinnig streng reguliert. Ist das beim Phosphat genauso?
Phosphat hat deutlich liberalere Grenzen in der Regulation als Calcium. Das liegt ja zum einen daran, dass in der Nahrung es so ist, dass Calcium ist tatsächlich sozusagen sehr wenig in der Nahrung. Wir haben es eigentlich überwiegend nur in Milchprodukten. So dass wir sehr darauf achten müssen, unser Körper sehr darauf achten muss, dass er tatsächlich auch die Kalziumversorgung bekommt. Phosphat ist massenhaft in allen möglichen Sachen in der Nahrung drin, so dass sozusagen die Regulation der Aufnahme ist schon mal deutlich leichter, weil das Phosphatangebot so groß ist. Außerdem kennen wir eben noch nicht, weil wir sind ja bei Hyperkalzämie, ist das ja so, das ist ja für unseren Körper unschön, mit was alles mögliche, Herzrhythmusstörungen, Tetanin und was alles uns passieren kann, Muskelkrämpfe. Und das ist eben bei Phosphat noch nicht so knallhart rausgearbeitet. Wir werden sehen, auch das macht Symptome, aber nicht so schnell, wie das bei Calcium passiert.
Was meinen Sie mit herausgearbeitet? Also fehlt uns da Evidenz? Wissen wir einfach nicht, was das...
Ah, okay. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, seit Anfang der 2000er kennen wir den FGF23-Faktor und der wird heute eingeordnet in eine Gruppe, die heißen Phosphatonine. Und es wird stark davon ausgegangen, dass es weitere Phosphatonine gibt, die wir noch nicht kennen.
Spannend, ne? Dass das bei so einem wichtigen Bestandteil einfach noch nicht richtig erforscht ist.
Ja.
Und 700 Gramm im Körper, wir haben es ja gehört, das ist jetzt auch nicht gerade wenig.
Gar nicht.
Aber es reiht sich so ein bisschen ein in ein Bild. Also auch in der Forschung scheint so ein bisschen stiefmütterlich behandelt zu werden teilweise. Und so ist es ja auch manchmal auf dem Laborzettel. Da geht ja jetzt auch nicht immer der Blick gleich drauf aufs Phosphat.
Genau so. Deswegen machen wir ja die Folge, nicht, dass wir so ein bisschen Awareness erzeugen, nicht, dass das eben auch was Wichtiges ist und in bestimmten Situationen, es soll ja jetzt bei Weitem nicht bei jedem Phosphat bestimmt werden, das ist sicherlich übers Ziel hinausgeschossen, nicht, aber in bestimmten Situationen muss man einfach dran denken. Ich glaube zum Beispiel, dass die Intensivmediziner, dass die weiter sind, dass die wissen mittlerweile, dass eben Phosphat insbesondere für den Energiestoffwechsel wichtig ist und dass sie ihre Leute leichter von der Beatmung wegkriegen und leichter wieder aus dem Bett rauskriegen, wenn Phosphat substituiert wird.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Muskelarbeit zum Atmen, da kommen wir sicher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne einmal hinweisen auf unser Repetitorium Innere Medizin 2026. Das findet statt 6 Tage lang vom 23. bis zum 28. Februar, also sehr bald und da kann man sich noch für anmelden. Egal, ob man jetzt sich auf die fachärztliche Prüfung vorbereitet oder sein internistisches Wissen wieder auffrischen möchte, das ist ideal. Wir haben da über 60 Live-Vorträge und die ganzen Inhalte könnt ihr anschließend auch noch weiterhin nutzen. Schaut doch am besten mal in die Shownotes. Ich setze euch da einen Link rein. Ganz aktuell gibt es auch noch für kurze Zeit ein Rabattangebot von 50%. Da bekommt ihr dann das Repetitorium von 2025 und das von 2026 zusammen. Klare Empfehlung meinerseits. Dr. Krenz, Sie haben jetzt schon die Phosphatonine angesprochen und die weiteren Regulationsmechanismen. Lassen Sie uns da doch mal ins Detail gehen. Wie funktioniert das?
Ja, also relativ übersichtlich, was wir bis jetzt wissen. Wir wissen, dass Parathormon, dieser FGF23, also Fibroblast Growth Factor 23 und 1,25 Vitamin D, die drei regulieren Phosphat. Und das passiert über die Achse Knochen, Niere, Darm. Das sind die Organe, die beteiligt sind. Das heißt, aus dem Darm wird Phosphat aufgenommen und das unterliegt im Wesentlichen der Kontrolle von 1,25 Vitamin D. Ich habe ja damals so ein bisschen, als wir über Calcium gesprochen haben, den Begriff geprägt, dass Vitamin D der Staubsauger sei, der das Calcium aus dem Darm ins Blut reinholt und das gilt eben für Phosphat genauso. Es steigert die Aufnahme von Phosphat aus dem Dünndarm. Phosphat wird im Dünndarm resorbiert. Und dann haben wir noch Parathormon und den Fibroblast Growth Factor und die sind für die renale Exkretion zuständig.
Also der erste eher im Darm, die zweiten eher in der Niere.
Ja, und zwar im Wesentlichen, also Phosphat wird üppig filtriert und proximal dann zurückresorbiert. Und das verhindern, diese proximale Rückresorption, die normalerweise stattfinden, das verhindern sowohl Parathormonen wie eben FGF23, sodass es zu einer Phosphaturie kommt. Wenn Parathormon beteiligt ist, auch zu einer Hyperkalzurie. Also Calcium ist da auch mit dabei.
Und jetzt haben wir gehört in der Folge über den Ustix, dass alles, was am proximalen Tubulus passiert, dann meistens auch in großen Mengen stattfindet. Das heißt, da würden dann auch große Mengen Phosphat rausgehen.
Dann geht ordentlich Phosphat raus. Und wenn das über längere Zeit besteht, dann gibt es eben eine negative Phosphatbilanz und dann passieren solche Sachen wie, dass eben die Reserven im Knochen angegangen werden. Das Phosphat wird aus dem Knochen rausgelöst und wenn das dann wieder über lange Zeit besteht, dann kriegen wir eine Osteomalazie und das führt dann wieder zum Beispiel zu Knochenbrüchen.
Okay, also nochmal ganz kurz. Wir wissen, 1,25 Vitamin D holt Phosphat rein als Staubsauger über den Dünndarm und wir wissen, FGF23 und Parathormon, die sorgen dafür, dass es den Körper dann wieder verlässt über den Urin, indem sie eben dafür sorgen, dass es proximal im Tubulus nicht rückresorbiert wird. Wenn das dann längere Zeit so stattfindet, dann wird Phosphat aus dem Knochen mobilisiert, haben sie gesagt. Knochenbrüche können die Folge sein, Osteomalazie. Aber das müsste doch dann eigentlich auch über Parathormon laufen.
Das macht Parathormon und es gibt bis jetzt keinen Beweis, dass FGF23 direkt an den Knochen geht, sondern es macht es über die Phosphatausscheidung und dass dann sozusagen aus dem Knochen das Phosphat rausgelöst wird. Aber die Mengen, die über FGF23, da ist es eben, das ist aktiver als Parathormon, die sind enorm, die da ausgeschieden werden.
Und dann gibt es vermutlich noch eine ganze Reihe weiterer Phosphatonine, die wir noch nicht kennen.
Die wir noch nicht kennen, genau.
Gut, dann bin ich gespannt, was da noch geforscht wird. Vielleicht ist ja jemand aus unserer Hörerschaft dem Rätsel schon auf der Spur. Okay, jetzt haben wir gehört, wir haben diesen Serumphosphatspiegel von 0,8 bis 1,45 Millimol pro Liter, der als Normalwert definiert ist. Drunter ist es eine Hypophosphatämie, drüber eine Hyperphosphatämie. Starten wir doch mit der Hypo. Was gibt es da für Ursachen?
Ja, also generell kann man sagen, die Hypophosphatämie ist häufiger als die Hyperphosphatämie Und insbesondere bei länger bestehender Hypophosphatämie ist das eben ein relevantes Problem, was gelöst werden sollte. Zum Glück ist es so, dass die beiden häufigsten Ursachen sind noch relativ straightforward. Primärer Hyperparathyroidismus, das ist die dritthäufigste endokrinologische Erkrankung, die wir kennen, die ist überhaupt nicht selten. Und das zweite ist ein Vitamin-D-Mangel. Wir bestimmen ja leider heute flächendeckend Vitamin-D und dann hat man jemanden zu niedrigen Spiegel und kriegt dann gleich irgendwie Dekristol verordnet. Nicht? Aber ein relevanter Vitamin-D-Mangel geht einher mit einer Parathormonerhöhung, weil es zu einer Hypokalzämie kommt und das Parathormon versucht, diese auszugleichen. Und in der Situation kommt es eben auch zu einer Hypophosphatämie. Ne? Das bestimmen wir immer nicht, aber das geht dann mit einher. Und das sind die beiden häufigsten.
Und wenn ich da schon eine Rückfrage stellen darf, jetzt haben wir ja auch gehört, dieser Staubsauger, ne, Vitamin D, also wir haben ja dann vermutlich auch einfach direkt weniger Aufnahme bei wenig Vitamin D.
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Und bei primärer Hyperpara natürlich zu viel Parathormon und dann wird ordentlich gehemmt im proximalen Tubulus und Phosphat fließt raus.
Und Phosphat ausgeschieden.
Ja, alles klar. Genau. Ich finde, über Hyperpara sollten wir auch mal eine Folge machen.
Also ich liebe primären Hyperpara oder überhaupt die Hyperparas, nicht, weil wir in der Nephrologie sehr viel mit sekundären Hyperpara zu tun haben. Also da bin ich drin im Thema.
Alles klar, dann knöpfen wir uns dieses Jahr das noch vor. Okay, also die beiden häufigsten Ursachen für eine Hypophosphatämie merken wir uns schon mal. Vitamin-D-Mangel und primärer Hyperpara. Was gibt's noch?
Genau, wir haben ja immer das Ziel, dass wir sozusagen so einfach wie möglich halten und nicht so kompliziert machen. Deswegen, also das sind die absolut häufigsten Ursachen. Und das ist das Erste, was man gucken muss, wenn man eine Hypophosphatämie hat. Weil es wird natürlich mit der Zeit wird es sehr komplex. Da gibt es eine ganze Reihe von genetischen Störungen, die zum Glück nochmal in der Erwachsenenmedizin nicht mehr so relevant sind. Nicht? Aber eben, es kann sehr kompliziert werden, warum das Phosphat verloren geht. Nicht? Aber wir machen es von oben nach unten einfach und sagen erstmal, die beiden häufigsten sind einfach abzuklären. Nicht? Und dann hat man schon, sagen wir mal, viel von den Differentialdiagnosen schon bedacht.
Nicht? Können Sie das in Prozenten festmachen? Also wie viel decken wir ab mit den zwei?
80. Mit den beiden sind 80% der Hypophosphatämien abgedeckt. Und wenn Sie dann noch zum Beispiel sowas wie was Häufiges wie Alkoholismus dazu nehmen, das ist ja sozusagen das Nächste. Also es kann natürlich zu einer Hypophosphatämie kommen, wenn das Nahrungsangebot reduziert ist. Phosphat geht mit Eiweiß. Das heißt, eine eiweißhaltige Ernährung hat auch einen hohen Phosphatgehalt. Und Alkoholiker ernähren sich meistens nicht mehr sehr eiweißreich, sodass es bei denen auch zu einer Hypophosphatämie kommen kann. Genauso zum Beispiel wie bei Leuten, die überhaupt wenig Nahrung zu sich nehmen, also sowas wie Anorexie, auch da gibt es häufig eine Hypophosphatämie. Da gibt es ja dann auch solche Sachen wie dass eine Muskelschwäche und so bei denen vorkommt. Nicht? Das heißt also ein vermindertes Nahrungsangebot, das ist bei uns, die sich normal ernähren, ist das extrem selten, weil Phosphat eben so ubiquitär in der Nahrung vorhanden ist, nicht? Aber in Extremsituationen wie die genannten Alkohol, Anorexie, nicht? Da muss man auch daran denken, dass das Nahrungsangebot zu niedrig ist. Auch, sagen wir, chronische Diarrhöen können das im Prinzip auch machen. Da muss ich ehrlich sagen, ja, das theoretisch habe ich das jetzt nachgelesen, habe ich noch nie erlebt, dass jemand, der Durchfallerkrankung hat, dass da eine Hypophosphatämie längerfristig aufgetreten ist. Ein relevantes Problem sind phosphatbindende Substanzen. Also ich spreche von Antacida, die auf Calcium, Magnesium oder auch Aluminiumbasis beruhen, die auch Phosphat binden. Und wer regelmäßig sein Renni räumt den Magen auf, nicht, oder sein Maloxan braucht bei Reflux oder wie auch immer die Beschwerden sind, nicht, der bindet sich sein Phosphat in der Nahrung damit.
Okay, bis jetzt ist noch recht übersichtlich. Wir haben es ja gehört, Vitamin-D-Mangel, Hyperpara, dann einmal zu wenig einfach Aufnahme, weil beispielsweise Anorexie oder Alkoholabhängigkeit und die Antacida. Ich nehme an, so einfach bleibt's nicht. Wie geht's jetzt weiter?
Und jetzt kommen wir zu dem großen Block der vermehrten renalen Exkretion. Ich meine, das ist natürlich das, was den Nephrologen besonders interessiert. Was passiert denn in der Niere mit dem Phosphat, wenn dieser normale Ablauf, dass es üppig filtriert wird und dann proximal rückresorbiert, wenn das nicht mehr klappt? Und da kann man systematische Unterscheidung sagen. Einmal, es gibt hereditäre Probleme, also angeboren, und es gibt erworbene Probleme. Die Hereditären fallen zum großen Teil in den Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, weil die sich schon früh bemerkbar machen, meistens mit Wachstumsproblemen, nicht? Also zum Beispiel ausgeprägten O-Bein, mit Rachitis, eingefallenes Brustbein und solche Geschichten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Erkrankungen, die darauf beruhen, dass zum Beispiel der Fibroblast Growth Factor 23, FGF 23, dass der entweder zum Beispiel nicht vernünftig abgebaut werden kann. Also es gibt genetische Varianten, die eine ganz kleine Änderung haben und dadurch kann das Hormon nicht gespalten werden und hat dadurch eine längere Wirkzeit. Oder aber es gibt Probleme, dass der FGF23-Spiegel zu hoch ist. Zum Beispiel, das ist bei der X-chromosomal vererbten Form der Rachitis, ist das der Fall. Das sind also diejenigen, die mit FGF23 was zu tun haben. Und dann gibt es natürlich, jetzt kommt es wieder zum Nephrologen, es gibt isolierte tubuläre Transportdefekte. Also Phosphat wird normalerweise im Proximaltubulus über Natriumphosphatkanäle transportiert. Davon gibt es 1 bis 3 und dann gibt es unter den wieder Unterteilungen, nicht? Und die vom Typ 2, da gibt es eben solche Defekte, dass es zu einer vermehrten Phosphatausscheidung kommt, wenn das Phosphat nicht rückresorbiert werden kann. Alles aber eher, sagen wir, Kinder-Jugendmedizin, nicht bei den Erwachsenen. Als drittes gibt es dann noch etwas, das heißt Fanconi-Syndrom. Also jetzt haben wir gesprochen eben über die isolierten tubulären Transporterdefekte und dann gibt es Fanconi-Syndrom, ist im Prinzip, wenn es eine Ansammlung von Transporterdefekten gibt. Das kommt sehr häufig vor, zum Beispiel im Rahmen einer Zystinose. Da fallen dann mehrere Transporter aus. Das heißt, die Leute haben nicht nur ein Problem damit, dass sie vermehrt Phosphat ausscheiden, sondern da wird alles Mögliche, das ist zum Beispiel der Säure-Basen-Haushalt ist nicht mehr vernünftig, es wird zu viel Bicarbonat ausgeschieden. Renaltubuläre Azidose Typ 2 haben wir, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen auch schon mal erwähnt, kommt da vor, es wird EPO nicht richtig, die haben auch eine Anämie, es kommt zu einer Aminoazidurie, das heißt, die verlieren Eiweißbausteine, es wird Harnsäure nicht rückresorbiert, die haben meistens im Blut zu niedrige Harnsäure, im Urin zu hoch, also sag mal, multiple Transporterdefekte treten dann auf, das nennt sich Fanconi-Syndrom.
Okay, dann merken wir uns ganz kompakt bei den hereditären Ursachen. Es kann erstens irgendwas mit FGF23 sein, zweitens ein isolierter Transporterdefekt im proximalen Tubulus, sodass vermehrt Phosphat rausgeht, oder drittens eine ganze Reihe von kombinierten Transporterdefekten im Rahmen eines Fanconi-Syndroms und auch da geht dann vermehrt Phosphat über den Urin verloren. Wollen wir in diesen ersten Punkt irgendwas mit FGF23 vielleicht nochmal genauer reinschauen? Was kann es denn da für Gendefekte geben?
Also das nennt sich ADHR und das ist autosomal dominante hypophosphatämische Rachitis. Ist das? Das ist die, wenn FGF23 nicht adäquat abgebaut werden kann und so die Spiegel länger erhöht bleiben. Und dann die X-chromosomal vererbte hypophosphatämische Rachitis. Das ist eben, wenn der FGF23-Spiegel erhöht ist.
Okay, dann gibt es diesen zweiten Punkt, isolierte Transporterstörungen. Haben Sie da auch einen Gendefekt, einen typischen für uns?
Ja, Abkürzung HHRH, hereditäre hypophosphatämische Rachitis mit Hyperkalzurie ist die Abkürzung. Bei der kommt es eben zu einer Vitamin-D-Erhöhung und dadurch wird mehr Kalzium ausgeschieden.
Und dann lassen Sie uns doch auch nochmal aufs Fanconi-Syndrom schauen. Es ist einfach viel. Vielleicht können Sie uns das auch noch mal ganz kurz und kompakt, diese kombinierte Transporterstörung im Rahmen des Fanconi-Syndroms erklären.
Also Fanconi war ein Pädiater, der das als erstes beschrieben hat. Und bei dem war es damals so, dass dem aufgefallen ist, eine Kombination aus Hypophosphatämie und eben Knochenproblem und Anämie. So ist das zuerst beschrieben worden. Und das hat sich halt traditionell so erhalten, dass wir das immer noch so nennen. Im Prinzip würde man heute wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich die einzelnen tubulären Defekte sogar besser beschreiben. Und das Fanconi-Syndrom kommt durchaus auch bei Erwachsenen vor. Da erzähle ich gleich noch mehr drüber.
Ja, können wir von mir aus gleich machen. Also dann würden wir jetzt rüberwechseln von diesen hereditären Ursachen für eine vermehrte renale Ausscheidung von Phosphat rüber zu den erworbenen Formen, die eben im Erwachsenenalter vorherrschen.
Genau, also wir haben ja schon gesagt, die häufigsten Formen sind primärer Hyperparathyroidismus und Vitamin-D-Mangel. Das ist natürlich auch ein Problem bei den Erwachsenen. Also typische Konstellation, das Kalzium im Blut ist hoch und Phosphat ist niedrig. Das liegt da an der Wirkungsweise von Parathormon. Parathormon löst Calcium aus dem Knochen und ist phosphaturisch. So kommt es zu dieser Konstellation. Vitamin D-Mangel, glaube ich, haben wir jetzt oft genug angesprochen. Und dann gibt es eine extrem, ich weiß nicht, ob unsere Hörer auch gerne mal Abenteuerdiagnose gucken. Das ist so eine Sendung, die gibt es im dritten norddeutschen Fernsehen. Die haben daraus so eine Serie gemacht. Und da, glaube ich, habe ich mittlerweile den dritten Fall von einer sogenannten tumorinduzierten Osteomalazie. Das waren immer Patienten, die sie da gezeigt haben, die Spontanfrakturen hatten, meistens sowas wie Marschfrakturen und Knochenschmerzen und wo dann über lange Zeit nicht klar war, was das ist. Da ist dann irgendwie alles Mögliche behandelt worden und Phosphat nicht bestimmt worden. Und irgendwann ist dann ein genialer Arzt auf die Idee gekommen, dass man doch mal Phosphat bestimmen könnte. Und dann kann man ja, um dann sozusagen diesen phosphaturischen Effekt auch dingfest zu machen, können sie ja auch noch die renale Exkretion von Phosphat messen und dann feststellen, okay, also das ist tatsächlich ein Phosphatverlustsyndrom und dann bestimmen sie noch FGF und dann wissen sie, was das für eine Krankheit ist. Es ist oft so, das sind mesenchymale Tumoren, die den FGF produzieren, die extrem schwer zu finden sind. Das sind oft kleine Tumoren, die große Mengen Hormon produzieren. Aber wie gesagt, das ist so eine Erkrankung, da kann man ins Fernsehen mitkommen.
Also für alle, die mal was bei Abenteuerdiagnose einreichen wollen, die tumorinduzierte Osteomalazie. So, dann hatten Sie aber auch noch das Fanconi-Syndrom beim Erwachsenen angeteasert. Ganz kurz, klinisch ist das sehr variabel. Das hängt davon ab, wo im proximalen Tubulus die Schädigung liegt. Es kann zu Polyurie und Polydipsie kommen, wenn es beispielsweise zu einer osmotischen Diurese bei Glucose- und Elektrolytverlust kommt. Es kann zu einer metabolischen Azidose kommen, wenn Bicarbonat verloren wird. Es kann zu einer Hypokaliämie, gegebenenfalls mit Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen, Glucosurie, Aminoazidurie und eben ganz typisch die Phosphaturie. Wir haben es ja schon gehört, wenn da eben mehrfach in Kombination Phosphattransporter gestört sind. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was kann so ein Fanconi-Syndrom auslösen? Wir sind ja bei erworbenen Ursachen.
Genau. Und das ist für den Nephrologen wieder so eine Geschichte, da verbinden wir sofort bestimmte Erkrankungen damit. Also das ist für uns fast wie eine Mustererkennung. Und zwar ist das so, dass monoklonale Gammopathien ganz häufig ein Fanconi-Syndrom auslösen. Das heißt, wenn ein erwachsener Mensch, und der ist vielleicht noch über 50, und der kriegt eine Hypophosphatämie und primärer Hyperparavitamin-D-Mangel sind ausgeschlossen, dann guckt man sofort, hat der auch eine Leichtkettenproteinurie als Zeichen für eine monoklonale Gammopathie, nicht, weil das eben häufig mit einem Fanconi-Syndrom assoziiert ist.
Und monoklonale Gammopathien, da fällt einem wahrscheinlich als erstes der MGUS ein, die monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz. Gibt ja auch andere.
Also MGUS ist ja sozusagen die harmlose Variante. Aber sagen wir, unter den monoklonalen Gammopathien wird ja nicht nur MGUS gefasst, sondern da werden ja auch sowas wie multiples Myelom zum Beispiel, nicht, oder Leichtkettenplasmozytom. Und letztendlich auch Amyloidosen, das geht in die gleiche Richtung. Alle die können ein Fanconi-Syndrom auslösen.
Es gibt aber auch weitere Ursachen. Vielleicht können Sie uns noch ein paar nennen.
Dann gibt es eine ganze Reihe an Medikamenten, die das machen können. Und da ist eine Gruppe, die das besonders gerne macht, sind die Retrovirostatika. Also das, was wir bei HIV oder auch bei Hepatitis B/C einsetzen, die können einen isolierten tubulären Defekt oder isolierte tubuläre Defekte auslösen als Nebenwirkung. Genauso wie zum Beispiel Schwermetalle das machen. Das ist ja etwas, was auch so ein bisschen, muss man sagen, häufig vergessen wird. Schwermetallvergiftungen kommen heute vielleicht nicht mehr so häufig vor, nicht? Aber sowas wie Blei, Cadmium, Quecksilber. Ich erinnere eine Patientin, die kam aus Indien zurück und hatte dort diese Ayurveda Globuli oder wie sie sie auch nennen, eingenommen und hat das mitbekommen, nach Deutschland zurück, sollte sie weiter einnehmen. Und von denen weiß man ja, dass die schwermetallverseucht sind, dass da zum Beispiel viel Quecksilber drin ist, nicht? Und die kam mit einem Fanconi-Syndrom. Da haben wir die mal behandelt.
Okay, das hätte ich jetzt auch zur Abenteuerdiagnose eingereicht, den Fall. Aber Sie frühstücken das scheinbar einfach so im Praxisalltag ab. Was gibt's für weitere Gründe für ein erworbenes Fanconi-Syndrom?
tubulointerstitielle Erkrankung insgesamt, nicht? Da gibt es eine ganze Reihe von Autoimmunen, ausgelösten Sjögren und akute interstitielle Nephritis, also was Allergisches, ne, kann sowas natürlich auch. Das ist aber meistens dann wieder komplett reversibel und bleibt nicht. Ne? Die medikamentös ausgelöst, das ist die häufigste Gruppe. Das heißt, wenn jemand sieht, dass eine Hypophosphatämie ist und vielleicht noch andere Sachen mit dazukommen, niedrige Harnsäure sind häufig so Sachen, die man leicht im Blut findet. Andere Sachen bestimmen wir ja nicht so oft. Dann sollte man eben auch daran denken, dass das ein Fanconi-Syndrom sein kann, was durch ein Medikament ausgelöst ist.
Und in Frage kommt da letztlich alles, was irgendwie den proximalen Tubulus schädigt. Also am bekanntesten denke ich da Aminoglykosid-Antibiotika wie zum Beispiel Gentamicin, platinhaltige Zytostatika wie Cisplatin oder eben Mitomycin. Das sind ja da die bekanntesten. Gibt es sonst noch irgendwas, was ein erworbenes Fanconi-Syndrom verursachen könnte?
Nach Nierentransplantation, aber ich glaube, das ist etwas, was den geringsten Teil unserer Hörer betreffen wird.
Okay, wir sind weiterhin auf der Suche nach Gründen für eine Hypophosphatämie. Wir sind weiterhin bei den Gründen in der Niere, dass vermehrt Phosphat über die Niere verloren geht. Wir haben schon die Hereditären gehört. Wir sind gerade mittendrin in den Erworbenen. Da haben wir auch schon einige gehört. Den primären Hyperpara haben wir in der Tasche. Wir haben die tumorinduzierte Osteomalazie in der Tasche. Wir haben das erworbene Fanconi-Syndrom in der Tasche. Da haben wir jetzt einige Ursachen gehört. Monoklonale Gammopathie, Amyloidose, Medikamenten induziert. Sie haben die tubulointerstitiellen Erkrankungen angesprochen, Sjögren und so weiter. Sie haben Schwermetallvergiftungen angesprochen, Blei, Cadmium, Quecksilber. Sie haben die Nierentransplantation angesprochen. Aber das ist alles noch nicht ausreichend. Es gibt noch weitere Gründe, warum es über die Niere zu einem vermehrten Phosphatverlust kommen kann, erworbenermaßen. Und ein wichtiger Punkt sind Medikamente. Ganz klassisch Medikamente. Also jetzt nicht die, die das Fanconi-Syndrom auslösen, sondern einfach welche, die zu einem Phosphatverlust führen. Welche sind das denn klassischerweise?
Ja, also in der Transplantationsmedizin gehören mit dazu die Calcineurin-Inhibitoren, Cyclosporin und Tacrolimus macht das. Acetazolamid zum Beispiel kann sowas auslösen. Es sind also die Diuretika, muss man bedenken. Das sind dann Sachen, die wir häufig benutzen. Die führen auch zu einem Phosphatverlust. Die scheiden Phosphat einfach mit dem primären Effekt aus. Die lösen nicht noch was Zusätzliches aus.
Und natürlich gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer. Dr. Krenz war so nett, eine kleine Liste anzufertigen für uns. Medikamente, die zu einer Hypophosphatämie führen können. Die findet ihr in den Shownotes. Und für alle, die bei Spotify zuhören, wenn ihr schon da seid, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr bei unserer kleinen Spotify-Umfrage mitmachen würdet. Ich würde mich einfach interessieren, wer uns so zuhört. Dann kann ich mich auch ganz gut darauf einstellen und die Inhalte entsprechend anpassen. So, wir sind weiterhin bei Ursachen für eine Hypophosphatämie. Wir gehen jetzt raus aus den renalen Ursachen und suchen nach weiteren Ursachen, wo das Phosphat sich so hin verdrücken kann, damit wir es nicht mehr im Blut nachweisen können oder nur noch in zu geringen Mengen.
Ja, also es gibt interne Verteilungsstörungen sozusagen, also wo Phosphat vom Extrazellulärraum in den Intrazellulärraum verschoben wird und so eine Hypophosphatämie zustande kommt. Das sind Situationen, die meistens ja nicht langfristig bestehen. Das heißt, in diesen Situationen ist es nicht so, dass man zum Beispiel gleich die Angst haben muss, dass es zu einer Osteomalazie oder sowas kommt, wo wir über längere Zeit Phosphat verlieren. Aber das sind Dinge, die kurzfristig auftreten können und dann auch, je nachdem, wie ausgeprägt die Phosphatsenkung ist, behandlungsbedürftig sein können. Also es wird in der Literatur immer zitiert, das sogenannte Refeeding-Syndrom. Also jemand, der lange Zeit keine Nahrung zu sich genommen hat und dann wieder mit Nahrung versorgt wird. Ich finde, das ist ja noch so eine relativ seltene Situation, die vielleicht in der Intensivmedizin vorkommt. Aber zum Beispiel was Ähnliches passiert auch, wenn bei einem schwer entgleisten Diabetes mellitus, den Sie mit Insulin behandeln müssen, nicht? Also sehr, sehr hohe Zuckerwerte, die kommen ins Krankenhaus, haben 800, 900 Glucose, nicht? Und Sie fangen an mit einer Insulinbehandlung. Insulin gehört zu den Medikamenten, die Phosphat nach intrazellulär verschieben, so zum Beispiel wie auch Kalium ja durch Insulin nach intrazellulär verschoben wird. Das heißt, in der Situation, wir wissen alle, dass wir in der Situation Kalium substituieren müssen, aber dass wir auch Phosphat substituieren müssen, weil das nach intrazellulär verschoben wird, das ist weit, weit weniger bekannt. Was Ähnliches passiert bei metabolischer Alkalose. Das kennen wir ja auch, dass wenn jemand hyperventiliert, nicht, dass dann Calciumprotein gebunden ist und plötzlich die Pfötchenstellung auftritt und man dann die Plastiktüte rausholt für die Rückatmung. Auch Phosphat wird bei einer metabolischen Alkalose verschoben. Allerdings hat das nichts mit Proteinbindung zu tun, sondern das ist so, dass das Phosphat tatsächlich nach intrazellulär verschoben wird bei einer metabolischen Alkalose. Schnell reversibel, wenn die Alkalose wieder aufgehoben worden ist. Eine super interessante Situation ist das sogenannte Hungry Bone Syndrom. Was Sie sehen, wir kannten das sehr gut als Nephrologen bei den Dialysepatienten, die parathyroidektomiert wurden. Das sind Leute, die also über Jahre einen sekundären Hyperpara hatten und zum Teil dann eben Parathormonwerte von 800-900, die wir medikamentös, ne, Cinacalz und Vitamin D, sage ich mal, nur so gleich behandelt haben. Nee, und das ging nicht mehr. Und dann mussten die irgendwann operiert werden mit diesen wahnsinnshohen Parathormonwerten. Und dann kommt es zu einer Situation, dass dann sozusagen der Knochen, der vorher ständig entleert worden ist über die hohen Parathormonspiegel, dass der plötzlich wieder Massen an Calcium und dann eben auch, damit es stabil bleibt, Phosphat aufnimmt. Nicht? Dieses heißt Hungry Bone. Und die Behandlung von dem ist, dass sie den Vitamin D und Calcium substituieren. Phosphat taucht dann nicht auf. Und ich glaube, das Einzige, was uns da rettet, und dass wir denen nicht standardmäßig auch Phosphat geben, ist, dass wir so viel Phosphat in der Nahrung haben. Und dass dann eben Phosphat mit aufgenommen wird, nicht? Aber das ist eine Situation, da wird auch Phosphat massiv aus dem Extrazellulärraum in den Knochen verschoben.
Okay, ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht. Ich habe hier das dringende Bedürfnis, Dr. Krenz noch mal immer kurz innezuhalten und noch mal nachzuvollziehen, was Sie da überhaupt gerade alles gesagt haben. Also es ging jetzt noch mal um Verteilungsstörungen intra-extrazellulär. Da haben wir das Refeeding-Syndrom. Wir haben den schwer entgleisten Diabetes mellitus, wo sich das Phosphat ganz ähnlich wie das Kalium verhält und reingeht in die Zellen. Sie haben die metabolische Alkalose genannt und das Hungry Bone Syndrome. Und da hätte ich jetzt mal ganz insgesamt eine Frage zu dieser Verteilungsstörung intra-extrazellulär. Wir haben ja jetzt gehört, nur 1% des Phosphats ist überhaupt im Blut. Nur das messen wir. Was können wir denn dann überhaupt daraus ableiten? Also vielleicht können wir da auch noch mal ganz klinisch drauf eingehen. Was sagt uns das? Und wann müssen wir vielleicht auch überlegen, Phosphat zuzugeben oder eine phosphatreiche Ernährung zu empfehlen?
Also das ist natürlich, das Blut ist ja unser Transportmedium, damit die Stoffe dahin gebracht werden sollen, wo sie gebraucht werden. Phosphat braucht jede Körperzelle. Das heißt, wir brauchen Phosphat im Blut, damit das zu den Zellen geliefert wird. Wir knüpfen an das, was ich eingangs schon gesagt habe. Der Serumphosphatspiegel gibt, wenn es sich um eine kurzfristige Phosphatstörung hat, keinen guten Überblick über das Gesamtkörperphosphat. Nicht? Das heißt, warten Sie ab, gucken Sie, wie sich diese Störung entwickelt, bevor Sie da eingreifen und zum Beispiel auf die Idee kommen, Phosphat zu substituieren. Sowas wie eine Alkalose oder so. Nicht? Wenn die weg ist, dann reguliert sich das, dann wird das Phosphat von intrazellulär auch wieder nach extrazellulär abgegeben. Das reguliert sich von alleine, da müssen wir nicht eingreifen. Ja, sowas wie Hungry Bone System, das ist etwas, das schleppen Sie über Wochen und manchmal Monate mit, wo sie Calcium und Phosphat substituieren müssen, das ist natürlich eine relevante Störung.
Wann nehmen Sie denn überhaupt Phosphat ab? Also was muss da klinisch vorliegen, dass Sie dran denken, das anzukreuzen?
Also bei mir ist es da drin in jedem Nierenprofil. Aber das liegt natürlich daran, dass ich dann eher gucke auf die Hyperphosphatämie, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, bei den chronisch Nierenkranken, wo Phosphat nicht mehr vernünftig ausgeschieden wird und es dann zu einer chronischen Hyperphosphatämie kommt mit bestimmten Problemen. Deswegen, ich messe diesen Wert tatsächlich sehr häufig. Das passiert in der allgemeinen Praxis nicht, nach meiner Erfahrung. Wann sollten Sie ihn messen? Das ist zum Beispiel eine ganz klassische Situation, ist unerklärte Knochenfrakturen. Also, wenn jemand zu Ihnen kommt und hat eine Marschfraktur ohne ein adäquates Trauma, dann müssen Sie Phosphat abnehmen. Unerklärte proximale Muskelschwäche. Also wenn sie plötzlich die Arme nicht mehr hochkriegen, alle denken an eine Polyboyalgie. Aber auch da ist eben, das kann ein Phosphatmangel sein.
Ja, eine kleine Anekdote zur Polymyalgia rheumatica. Da gibt's einen richtig klasse Begriff, geprägt von Dr. Matthias Janek. Den hatten wir ja schon häufiger hier im Podcast zu Gast, zum Beispiel über Denkfehler in der Medizin oder die Hyponatriämie. Sie kennen den ja auch, ist ja auch ein Nephrologe aus Hamburg, genau wie Sie. Und der hat einen Begriff geprägt, die Kopfkissen-Claudicatio nennt er den. Hat er da schon mal mit Ihnen drüber gesprochen?
Nee, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Obwohl wir sprechen ja viel zusammen, aber wahrscheinlich nicht über Polymyalgie, sondern andere Erkrankungen. Ja,
also ist jetzt keine Evidenz dahinter, ist eine rein klinische Betrachtung, die er da mit mir geteilt hat. Und er meinte, wenn ihm die Betroffenen sagen, sie hätten sich schon ein neues Kopfkissen gekauft. Ja, also wenn dieser Begriff fällt, dann geht bei ihm an, Achtung, Kopfkissen, Claudicatio könnte eine Polymyalgia rheumatica sein. Okay. Wir wissen jetzt aber ganz unabhängig davon, bei einer proximalen Muskelschwäche denken wir nicht nur an die Polymyalgia rheumatica, sondern auch an einen möglichen Phosphatmangel.
Ja, dass das ein Phosphatmangel sein kann. Und dann muss man natürlich so bestimmte Situationen kennen, wo man sagt, okay, hier muss ich Phosphat substituieren. Also das ist zum Beispiel eben, wenn ein schwer entgleister Diabetes mellitus mit Insulin behandelt wird, dann muss man es einfach dazugeben. Oder eben das Hungry Bone Syndrom. Und da müssen sie es eben dann auch mitmessen, damit man es nicht übertreibt. Weil auch die Übertreibung in die Hyperphosphatämie, werden wir gleich sehen, trägt ihre Probleme.
Okay. Und würden Sie aber, wenn Sie jetzt eine Hypophosphatämie messen und sich jetzt auf die Suche begeben, würden Sie dann dem Betroffenen, schon bevor Sie wissen, woran es liegt, zum Beispiel empfehlen, sich phosphatreich zu ernähren oder Phosphat hinzugeben?
Nein, das mache ich nicht, weil Phosphat in der Nahrung sehr, sehr verbreitet ist. Das würde ich nur machen, wenn jemand niedrige Phosphatwerte hat, nicht also so, wenn das unter 0,6 oder unter 0,5 geht und er hat Symptome, dann würde ich tatsächlich mit einer Behandlung beginnen, es ist so, Sie können zum Beispiel die Phosphatexkretion, können Sie die renale Phosphatausscheidung, können Sie nicht mehr vernünftig messen, wenn jemand schon eine Substitution hat. Die müssen Sie dann mindestens für 24 Stunden aussetzen, damit sie dann wieder verlässliche Werte haben. Nicht? Sonst wird viel von dem Phosphat, was sie oben reingeben, wird unten wieder ausgeschieden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Phosphat kommt in vielen Nahrungsmitteln vor. Wo ist es besonders viel drin?
Also Faustregel, Phosphat geht mit Eiweiß. Das heißt, wir haben in Milch und Milchprodukten haben wir viel Phosphat drin. Wo ist noch viel Eiweiß drin? Fleisch. Fleisch und Fleischprodukte haben auch viel Eiweiß. Und das sind ja sozusagen die natürlichen Phosphatquellen. Und dann ist Phosphat eben viel zugesetzt in industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Wir haben vorhin schon die E-Stoffe angesprochen. Weit überwiegend sind das Phosphatverbindungen, die da drin sind. Zum Beispiel Knabberkram, also sowas wie Chips, Flips, Salzstangen und sowas, hat sehr viel von diesen Stoffen zugesetzt. Und die werden auch noch besonders gut aufgenommen. Softdrinks sind auch viel Phosphate, Phosphatsäureester drin. Die werden eben besonders gut aufgenommen. Davon landet fast jedes Molekül, was da drin ist, landet auch bei uns im Stoffwechsel.
Also Dr. Krenz empfiehlt Tiefkühl-Salami-Pizza mit Cola und Erdnussflips.
Wenn Sie einen Phosphatmangel haben, genau.
Sonst eher nicht, ne, als Hypertensiologe.
Genau, die sind auch sehr salzreich, die Sachen, die Sie da beschrieben haben.
Aber gibt es sowas wie allgemeine Therapieempfehlungen bei Hypophosphatämie?
Ja, also das oberste Prinzip bei der Hypophosphatämie ist, dass man versucht, die zugrunde liegende Störung zu behandeln, weil dann reguliert sich auch wieder der Phosphathaushalt. Also zum Beispiel Vitamin D substituieren. Wir haben ja gesagt, die beiden häufigsten Fälle sind Vitamin D und ein primärer Hyperpara. Nicht, dass man bei denen eben dann das grundlegende Problem löst. Vitamin D substituiert, den Hyperpara operiert eventuell. Nicht, dann löst sich auch das Phosphatproblem relativ rasch und Sie müssen gar nicht an eine Substitution denken. Das zweite Prinzip ist, dass man es lieber, wenn man es geben muss, oral gibt, als IV. Und der Hintergrund ist immer die Angst, dass Sie, wenn Sie zu viel Phosphat substituieren, dass es dann zu einer Calciumphosphat-Komplexbildung kommt und dass das Ihnen dann ausfallen kann an Stellen, wo Sie es einfach nicht haben wollen. Also in Gefäßen zum Beispiel, in Gelenken. Deswegen versucht man eben möglichst eine sanfte, sodass der Körper immer noch, Sie müssen sich vorstellen, der Körper muss noch die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Wenn der kein Phosphat haben will, dass das dann eben nicht aus dem Darm aufnimmt. Und das ist eben, wenn Sie es IV geben, dann umgehen Sie diese Schutzmechanismen. Es gibt Phosphattabletten tatsächlich. Die werden auch in der Nephrologie und wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, Osteologen benutzen die heutzutage auch. Die heißen Reducto Spezial, ist eine Mischung aus Natrium, Kalium, Phosphat. Und die würde man dann einsetzen, wenn zum Beispiel das Phosphat unter 0,6 geht und der Patient Symptome hat. Man kann natürlich auch sehr schön, wir haben ja eben schon gesagt, nicht, dass Phosphat wandert mit Eiweiß, nee, und man kann dem Patienten dann sagen, dass er zum Beispiel Milch, fettarme Milch trinken soll, ein Glas oder eine Tasse. Fettarme Milch hat 8 Millimol. Wir sollen so in der Größenordnung 30 bis 80 Millimol pro Tag substituieren. Also, sagen wir mal, 5 bis 10 Tassen Milch hätten den gleichen Effekt, ne, als wenn man dann eine Tablette geben würde.
Alles klar. Dann, das ist der große Punkt der Hypophosphatämie. Wir gucken uns ja auch noch Fälle an. Lassen Sie uns noch einen schnellen Blick auf die Hyperphosphatämie werfen.
Ja, also das ist auch das deutlich kleinere Problem, weil das, sagen wir mal, im Alltagsleben kommt die Hyperphosphatämie eigentlich nur vor bei einer ausgeprägten chronischen Niereninsuffizienz. Sagen wir mal so, wenn die Kreatinin-Clearance unter 30 geht, dann geht die Phosphatausscheidung deutlich zurück und diese Leute entwickeln dann langsam zunehmend eine Hyperphosphatämie. Das Problem der Hyperphosphatämie ist, dass Phosphat sich total gerne in bestimmten Organen ablagert. Das kann so Verkalkungen produzieren, die besonders gerne in Gefäßen stattfinden, im Muskel-Sehnen-Apparat stattfinden, sodass sie so richtig extraossäre Verkalkungsareale bekommen können durch die Hyperphosphatämie bei Nierenkranken. Ansonsten kommt das nur vor in Extremsituationen, also zum Beispiel, wenn große Mengen Gewebe zerfallen, wird auch das intrazelluläre Phosphat frei, also sowas wie Tumorlyse-Syndrom, Rhabdomyolyse, ausgeprägte Hämolysen, da kann auch viel Phosphat frei werden. Bei Nierengesunden, theoretisch wäre ja auch denkbar, dass eine erhöhte externe Phosphatzufuhr über die Nahrung, dass das zu einer Hyperphosphatämie führt, das ist bei Nierengesunden eine Rarität. Und sie müssen im Prinzip so riesige Phosphatmengen geben, dass sie die renale Ausscheidungskapazität übersteigen. Und das passiert in der Regel im wahren Leben nicht. Es gibt eine Situation, da geben wir den Leuten phosphathaltige Abfülllösung für Vorbereitung für Koloskopie. Das ist glücklicherweise mittlerweile weitgehend verlassen worden. Nicht da gab es so eine Situation, dass zu viel Phosphat aufgenommen worden ist.
Wie therapieren wir denn die Hyperphosphatämie, wenn es jetzt, sagen wir mal, es gab so eine Kolo- oder Tumorlyse-Syndrom?
Also der häufigste Fall ist ja chronische Niereninsuffizienz, nicht? Und da arbeiten wir mit Phosphatbindern. Das sind Substanzen, die Phosphat in der Nahrung binden und es so dann gar nicht aufgenommen wird in den Kreislauf, sondern es wird über den Darm ausgeschieden. Das sind Substanzen, früher die Standardsubstanzen waren calciumhaltige Phosphatbindungen, Calciumacetat, Calciumcarbonat. Heute sind es modernere Substanzen, zum Beispiel sowas wie Sevelamer oder Lantancarbonat, die wir da geben. Und dann entfernt natürlich auch die Dialyse. Also wenn jemand an der Dialyse ist, wird viel Phosphat kann entfernt werden. Kommt es bei Tumorlyse oder Rhabdomyolyse zu einer Hyperphosphatämie, kann es natürlich auch zum akuten Nierenversagen kommen. Das ist glücklicherweise in den allermeisten Fällen gut reversibel. Man gibt den Leuten zuerst Volumen, sodass der intrarenale Fluss in den Tubuli möglichst hoch ist, sodass diese Tubuli nicht verstopfen können durch Calciumphosphatkristalle. Und wenn da dann, wenn es zu einem akuten Nierenversagen gekommen ist, dann kann es nötig sein, dass man glücklicherweise vorübergehend dialysiert. Das sind eigentlich so die wesentlichen Fälle. Ich glaube, das können wir kurz halten.
Aber ganz allgemein bei Hyperphosphatämie, Harnsteinprophylaxe bzw. Metaphylaxe, würden Sie da dann auch die Kränzzitrone empfehlen?
Ja, also das habe ich auch gut, dass Sie mich daran erinnern, Herr Winger. Wir sagen immer, dass die Verkalkungen da passieren, wo man sie nicht haben möchte. Also das Calciumphosphat geht in die Gefäße, geht in Gelenke und Muskulatur. Nein, es bilden sich natürlich auch Nierensteine. Danke, dass Sie mich erinnern. Das ist ja noch fast viel wichtiger.
Und wer die noch nicht kennt, die Kränzzitrone, ich setze euch einen Link in die Shownotes in unser Kapitel zu den Harnsteinen. Da könnt ihr sie sehen in einem eigenen Bild mit Dr. Krenz Overlay. Aber zu viel will ich nicht spoilern. Schaut schaut es euch am besten mal an. Ist ein kleines Easter Egg, das unsere Redaktion da reingesetzt hat. Aber jetzt nochmal ganz allgemein. Sie haben anfangs gesagt, Sie arbeiten viel mit einer kardiologischen Praxis zusammen. Welche Rolle spielen denn die Hyperphosphatämie und diese Verkalkungen, die sie verursacht, in der Genese der KHK zum Beispiel?
Jetzt machen Sie ein Fass auf. Ja. Also, total spannendes Gebiet. Die Gefäßverkalkung von Nierenkranken ist eine komplett andere als die cholesteringetriebene Atheromatose, die wir uns bei den normalen Patienten vorstellen. Wenn ich mit meinen kardiologischen Kollegen spreche, dann sagen die immer, oh, sag mal, diese Nierenkranken, die du mir schickst, das ist ja wie Stein und ich habe wieder eine 3 Ballons mit mir geplatzt, als ich das aufdehnen wollte. Und das, was passiert ist, dass hohe Phosphatspiegel in der glatten Muskulaturzelle der Gefäße dazu führt, dass diese sich transformieren zu Knochen. Das werden Knochenzellen. Und wenn Sie über lange Zeit hohe Phosphatspiegel haben, dann werden diese Gefäße knochensteinhart. Also hohes LDL macht Atheromatose, hohes Phosphat macht Stein. Und das eben im Gefäß. Das ist also total faszinierend, wie das passiert, dass da plötzlich so eine Transition zu einer Knochenzelle passieren kann. Und das nennt sich dann Mediasklerose, weil sich das nicht am Endothel abspielt, nicht, sondern in der glatten Muskulaturschicht des Gefäßes. Ja, chronisch Nierenkranke haben auch eine erhöhte kardiovaskuläre Ereignisrate, aber die Atherosklerose ist eine andere.
Und diese Verkalkungen in der Media, die werden ja auch für Sie als Hypertensiologe relevant, wegen falscher Messungen dann.
Ja, also peripher zum Beispiel können Sie nicht gut messen. Also wenn Sie versuchen, denen die ABIs an den Beinen zu messen, geht nicht bei denen.
Also es wird eigentlich immer unverständlicher, warum wir das Phosphat so stiefmütterlich behandeln.
Ja. Aber deswegen machen wir ja auch die Sendung.
Absolut. Und damit es möglichst praxisnah ist und ihr es auch dann idealerweise morgen schon in der Praxis, in der Klinik anwenden könnt, haben Sie noch Fälle für uns dabei?
Ja, ich habe 2 Fälle, die mir in meiner Praxis tatsächlich passiert sind, mitgebracht, die so ein bisschen das ganze Problem nochmal illustrieren. Der erste ist ein 53-jähriger Patient, der zu mir kommt. Ich kenne ihn lange. Er hat eine leichte chronische Niereninsuffizienz. Das Krea ist so bei 1,3. Er hat daneben noch eine chronische Hepatitis B. Die wird mit Tenofovir behandelt. Ist also schon ein paar Jahre her. Das ist noch das alte Tenofovir. Heutzutage gibt es ja so eine retardierte Form, die etwas besser verträglich ist. Und der kommt zu mir und sagt, ich habe so furchtbare Knochenschmerzen. Und keiner kann mir helfen. Ich renne von Orthopäde zu Orthopäde. Und beim Nephrologen kommen dann bestimmte Gedanken, die vielleicht andere Fachdisziplinen nicht haben. Und ich habe ihm dann ein Labor abgenommen. Bei mir gehört der Phosphat, ja, habe ich ja schon gesagt, mir gehört eigentlich regelhaft dazu. Und es findet sich eine Hypophosphatämie von 0,3. Also schon richtig knackig schwer. Und er hat dazu noch eine Hypokaliämie und eine leichte metabolische Azidose, die eigentlich über das hinausgeht, was die Niereninsuffizienz. Er hat ja nur eine leicht eingeschränkte Nierenfunktion. Und ich habe eigentlich die Diagnose ja schon fast weggegeben mit etwas, was ich gesagt habe. Haben Sie eine Idee, was der hat?
Ja, Sie haben viel gesagt. Also ich hätte jetzt bei mehreren Dingen aufgehört. Also erstmal 0,3 haben wir ja gelernt, geht es da schon Richtung lebensbedrohlich. Also ja. Ich glaube, das Allerwichtigste wäre jetzt erstmal festzustellen, wir haben es hier mit einer richtig ernsten Situation zu tun und hier haben wir jetzt volle Aufmerksamkeit drauf. Dann haben Sie gesagt, er hat eine chronische Niereninsuffizienz, Krea 1,3. Denke ich jetzt nicht, dass das damit zusammenhängt. Das muss ich mal schauen. Genau. Dann natürlich heißer Kandidat. Sie haben gesagt, er nimmt das Tenofovir. Da erinnere ich mich jetzt natürlich an die Virostatika, die Sie angesprochen haben.
Ja.
Und dann haben Sie die Azidose noch angesprochen. Auch da sind jetzt bei mir ein Alarmpunkt. Das war aber eine Alkalose, wenn ich mich richtig erinnere. Bei der metabolischen Alkalose kommt es zu einer Hypophosphatämie. Das könnte ich jetzt nicht direkt mir aus dem Kopf herleiten, aber da würde ich jetzt mal nachschlagen auch, ob das der Grund dafür sein kann. Aber jetzt Best Guess wäre für mich das Medikament.
Ja. Also was ich Ihnen beschrieben habe, ist ja, neben der Hypophosphatämie hat er andere tubuläre Störungen. Also er verliert auch Kalium und er hat eine leichte proximale RTA mit einer metabolischen Azidose. Also ich habe Ihnen jetzt mehrere Tubulus-Partialfunktionsstörungen beschrieben und habe ihn Tenofovir genannt. Also das ist ein typischer Fall gewesen von einem erwachsenen, erworbenen Fanconi-Syndrom. durch das Tenofovir, das hat er halt schon monatelang genommen und darüber hatte er einen fortschreitenden Phosphatverlust und war eben auf dem besten Weg oder wahrscheinlich hatte er die Osteomalazie und hatte das Glück, dass er noch keinen Knochenbruch hatte und dass wir es noch rausgefunden haben. Und das war so, dass er durch Substitution von Vitamin D, um die Phosphataufnahme zu steigern und vielleicht, ne, wir wissen es ja immer nicht so genau, aber wir hoffen ja, dass das Vitamin D auch dazu führt, dass Calcium und Phosphat da eingebaut werden, wo es hin soll, also in den Knochen. Also dem habe ich Vitamin D und Phosphat substituiert und das Erstaunliche war, dass die Knochenschmerzen, obwohl man ja denkt, er müsste von seinen 700 Gramm, die er da hat, müsste eigentlich schon viel weg sein. Relativ rasch die Knochenschmerzen. So nach 2 Wochen ging es dem deutlich besser.
Und haben Sie das Tenofovir dann durch ein retardiertes Präparat?
Das musste weg. Also das gab es damals noch nicht, sondern ich habe ihn dann zurückverwiesen an die Hepatologin, die ihn behandelt hat. Und die hat ihn dann umgestellt auf was anderes. Die Diskussion kam dann nochmal auf. Er ist dann resistent geworden gegen die nächste Therapierunde. Und dann kam auf, ob er Tenofovir jetzt in der neuen Form nimmt, wo eben Fanconi-Syndrome noch sehr, sehr selten beschrieben sind. Das hat er sich aber nicht getraut. Das hat er nicht gemacht. Er ist, glaube ich, im Moment ist er ohne antiretrovirale Therapie.
Und hatte der auch eine Anämie?
Nein.
Nein, das hatte er nicht.
Die hatte er nicht.
Okay. Und hätten Sie dann trotzdem noch, jetzt haben wir ja gehört, es gibt ja auch noch andere, also klar, Tenofovir kann das machen, dieses erworbene Fanconi-Syndrom. Würden Sie dann trotzdem auch nochmal eine Elektrophorese machen, um diese monoklonalen Gammopathien vom Tisch zu kriegen?
Also das passiert ja sowieso, er hatte eine kleine Proteinurie, das schicke ich ein und da ist ja sozusagen eine meiner Leiteiweiße für tubulär sind Leichtketten. Und da kriegen sie ja auch die meisten monoklonalen Gammopathien kriegen sie ja auch, die scheiden eigentlich immer auch Leichtketten aus, so dass sie das mitkriegen. Aber das war so typisch für mich, also da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist ja fast wie ein Muster erkennen. Da habe ich schnell an meine Diagnose geglaubt.
Ja, ich denke, bei Ihnen mag das so sein, ob ich da jetzt im praktischen Alltag direkt auf ein erworbenes Fanconi-Syndrom bei Tenofovir-Einnahme gekommen wäre. Ich stelle das mal so in den Raum. Ich glaube eher nicht.
Ja, das ist was für Nephrologen, muss man sagen.
Und für alle, die den Amboss-Podcast hören. Nochmal wegen der Dringlichkeit, der Gefährlichkeit 0,3. Haben Sie den dann direkt in die Notaufnahme verwiesen?
Nein.
Obwohl wir vorhin gesagt haben, dass das so gefährlich ist. Warum nicht?
Ja, also wie gesagt, der hatte ja als Leitsymptom Knochenschmerzen und hat zum Beispiel keine Muskelschwäche. Der hatte keine proximale Muskelschwäche. Wenn sowas ist, dass ich denke, also es könnte auch die Atemmuskulatur betreffen oder so, dann muss man das natürlich nicht, aber der war sonst eigentlich ganz gut beieinander. Meine Faustregel ist ja, Sachen, die langsam entstehen, da toleriert der Körper ja, also wir sprechen über Elektrolyte, wenn das langsam entsteht, hat der Körper eine enorme Toleranz und passt sich da an, ne? Da passiert nicht so schnell was.
Ja, auf die Gefahr hin, heute viel von Dr. Janek zu sprechen.
Hat er verdient.
Ja, genau. Meinte er mal bei uns im Amboss-Podcast in der Episode über die Hyponatremie. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das ist mir auch gut in Erinnerung geblieben. Also wenn eine Elektrolytstörung schnell entsteht, dann kann und sollte man sie schnell ausgleichen. Wenn sie langsam entsteht, dann langsam vorgehen. Ja. Und Sie hatten ja Dr. Janek auch kürzlich bei Ihnen selbst in der Denkfabrik. Da ging es um Denkfehler. Dazu hatte ich ihn auch schon mal hier im Amboss-Podcast. Die Folgen ergänzen sich gut. Ich setze mal zu beiden einen Link in die Shownotes. Und ja, ich denke, die Denkfabrik dürfte ja auch allen mittlerweile hier bekannt sein. Super Medizin-Podcast ist ja auch immer in den Charts ganz weit oben. Ich glaube auch ganz viele, die den Amboss-Podcast hören, hören die Denkfabrik und andersherum. Ihren Kompagnon Dr. Andreas Klinge hatte ich kürzlich auch hier bei uns in der Sendung zu den oralen Antidiabetika zu Gast. Also da ein reger Austausch und ja, eine ganz tolle Verbindung, die wir da haben. Vielleicht können Sie uns mal ein paar Highlights nennen. Was haben Sie vor dieses Jahr in der Denkfabrik? Was erwartet Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also was dieses Jahr ist es so, dass wir haben ja bis jetzt immer jeden Monat einen Fall vorgestellt und so dabei in unregelmäßiger Folge sogenannte Zwischenfolgen eingebaut. Also legendär zum Beispiel sind unsere Zwischenfolgen zu Cholesterin. Die haben über 20.000 Leute schon gehört. Und diese Zwischenfolgen, die werden in diesem Jahr fast jeden Monat, wir gönnen uns so eine kleine Sommerpause von 2 Monaten, aber sonst werden wir in jedem Monat eine Zwischenfolge haben und haben zum Beispiel uns solche Sachen überlegt, wie dass wir eine Tierärztin einladen und mit ihr Fragen besprechen wollen, wie stellt eigentlich eine Tierärztin eine Diagnose? Ja, ne, also wenn die keine Anamnese zur Verfügung haben. Nicht? Also bei uns ist es ja so, dass die Anamnese eigentlich der wichtigste Baustein ist und plötzlich fällt das weg. Was macht man dann? Und was ich auch eine ganz spannende Frage finde, ist, wie ist denn das? Wird die immer mehr vermenschlicht, diese Tiermedizin? Also kriegen die jetzt alle auch Ganzkörper-MRs, diese Tierchen? Nicht solche Sachen? Oder haben wir da Grenzen drin? Nicht? Also, und dann werden wir eine ganz wichtige Folge, denke ich, mit einem Psychosomatiker machen. Und da wird es um Scham und Schuld in der Medizin gehen. Und zwar nicht eben bei den Behandlern. Das ist auch die Anregung einer Hörerin, ist das passiert, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen wollen, was Andreas und ich auch für sehr wichtig halten. Also es kommt Spannendes dieses Jahr.
Unbedingt. Krankheit und Schuld hatten wir auch mal eine Doppelfolge zu. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Aber das wird sich sicher gut ergänzen, genau wie die Folge über die Denkfehler. Da lohnt sich es auf jeden Fall, dann beide anzuhören. Und für alle, die die Denkfabrik Medizin noch nicht gehört haben, auch da lohnt sich es reinzuhören. Dr. Krenz, haben Sie noch einen Fall für uns dabei?
Einen habe ich noch für Sie, Herr Wingert. Das war ein älterer Herr, 84, und der ist aufgefallen mit einem akuten Nierenversagen nach einer Koloskopie. Und für die nephrologischen Kenner unter unseren Zuhörenden, das war ein akutes Nierenversagen mit einem blanden Sediment. Also was heißen soll, es war kein Eiweiß und keine Zellen drin. Das leitet die Differentialdiagnose schon in eine bestimmte Richtung. Und der hatte laborchemisch dann eine ausgeprägte Hyperphosphatämie von 3,0. 3,0, also richtig, ne? Wenn Sie erinnern, die obere Grenze des Normalbereichs 1,45, das ist schon richtig knackig, ne? Er hatte eine leicht eingeschränkte Nierenfunktion zu Beginn, vorher 1,3 und dann im Verlauf als dieses akute Nierenversagen ist die auf 2,5 angestiegen. Und meine Frage an Sie ist, mit welcher Frage lösen Sie dieses Problem? Welche Frage müssen Sie an den Patienten stellen oder meinetwegen auch Vorbehandler?
Ich glaube, ich weiß es, aber ich muss sagen, tatsächlich nur, weil wir jetzt diese Folge gemacht haben. Ich glaube, sonst wäre ich relativ blank gewesen. Ich würde fragen, wie haben Sie die Kolo vorbereitet?
Ach, ich kann Sie nicht mehr überraschen.
Ja, also das haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Vor einer guten Stunde wäre ich noch ziemlich überrascht gewesen. Aber gehen wir nochmal genauer rein, schauen wir es uns nochmal genauer an. Was war genau los bei diesem Fall?
Also in diesem Fall ist es so, das ist schon ein paar Jahre her, das gibt es so, glaube ich, gar nicht mehr. Der ist mit einer phosphathaltigen Vorbereitungslösung behandelt worden. Die hieß damals Fleet, F-L-E-E-T hießen die. Oder es gab auch andere, Colophos oder Osmoprep, die damals benutzt worden sind. Und das sind natriumphosphathaltige Lösungen gewesen. Und wenn man Pech hatte, und das ist eben ein paar Mal passiert, dann wird von diesem Phosphat, was da drin ist, eben viel aufgenommen. Und er hatte eben eine leicht eingeschränkte Nierenfunktion. Das heißt, seine Phosphatclearance war ohnehin schon nicht mehr die allerbeste. Nee, und darauf hat er eben diese riesen Phosphatladung bekommen. Aber ich habe dann nachgeguckt, seit 2015 werden keine phosphathaltigen Kolo-Vorbereitungslösungen mehr eingesetzt. Also wer noch Fleet im Schrank stehen hat, wegschmeißen.
Klare Worte einmal mehr hier durch Dr. Krenz. Ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Phosphat ist ein essentieller, aber häufig übersehener Bestandteil des Mineralstoffhaushaltes. Der Körper enthält ungefähr 700 Gramm Phosphat. Der Großteil ist im Knochen gebunden. Es gibt einen kleineren Teil, der intrazellulär ist. Und nur ein sehr, sehr kleiner Teil, weniger als 1%, befindet sich im Blut. Da messen wir es aber. Der normale Serumphosphatwert liegt zwischen 0,8 und 1,45 Millimol pro Liter. Werte unter 0,6 Millimol pro Liter sind behandlungsbedürftig. Unter 0,3 Millimol pro Liter wird es lebensbedrohlich. Klinisch äußert sich ein Phosphatmangel beispielsweise durch Knochenschmerzen, durch Spontanfrakturen oder auch durch Muskelschwäche. Die Regulation des Phosphathaushaltes läuft über die Knochen-Nieren-Darm-Achse. Die wichtigsten beteiligten Hormone sind dabei Parathormon, FGF23 und aktives Vitamin D. D. Phosphat wird im Dünndarm über Vitamin D aufgenommen. Die Ausscheidung erfolgt dann über die Niere und da sind vor allem Parathormone und FGF23 wichtig. Die hemmen dabei die tubuläre Rückresorption und dann geht Phosphat mit dem Urin hinaus. Die häufigsten Ursachen einer Hypophosphatämie sind zu wenig Vitamin D und ein primärer Hyperpara. Weitere Ursachen sind eine verminderte Zufuhr von Phosphat, eine gestörte intestinale Resorption, zum Beispiel bei chronischen Diarrhöen oder wenn jemand noch Phosphatbindner einnimmt. Und außerdem kann es auch zu einer vermehrten renalen Ausscheidung kommen. Da wiederum gibt es zwei große Ursachenblöcke, hereditär und erworben. Zu den Hereditären, das sind dann meistens im Kindesalter auftretende, da gibt es zum Beispiel FGF23 bezogene Gendefekte, es kann zu isolierten tubulären Transporterdefekten kommen oder auch zu kombinierten, die wir dann Fanconi-Syndrom nennen. Bei den Erworbenen haben wir schon angesprochen, ne, der primäre Hyperpara ist da relativ häufig, es kann aber auch zu einer tumorinduzierten Osteomalazie kommen, dann gerne bei Abenteuerdiagnose melden, es kann zu einem Fanconi-Syndrom kommen, das ganz verschiedene Ursachen haben kann, monoklonale Gammopathien, Amyloidose, Medikamenten induziert, ihr erinnert euch hier ans Tenofovir. Es kann aufgrund von tubulointerstitiellen Erkrankungen zu einem erworbenen Fanconi-Syndrom kommen, Schwermetallvergiftungen, Bleikadmium, Quecksilber können Gründe sein oder zum Beispiel der Zustand nach Nierentransplantation. Ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, dass man erworbenermaßen vermehrt Phosphat ausscheidet, ist eine Medikamenteneinnahme, zum Beispiel Diuretika, Acetazolamid, Insulin, Glukokortikoide, Cyclosporin, Tacrolimus, hier dann eine Liste in den Shownotes. Ein weiterer Grund dafür, dass das Phosphat niedrig ist, ist dann außerhalb der Niere zu suchen, eine Verteilungsstörung intrazellulär, extrazellulär. Das kann zum Beispiel vorkommen beim Refeeding-Syndrom oder wenn wir einen schwer entgleisten Diabetes mellitus ausgleichen. Außerdem metabolische Alkalose und das Hungry Bone Syndrome. Die Hyperphosphatämie ist seltener. Wir haben gehört, es kann ein altes Kolovorbereitungsmittel zugrunde liegen. Es kann eine erhöhte Freisetzung von Phosphat aus den Zellen geben, zum Beispiel beim Tumorlyse-Syndrom, bei der Rhabdomyolyse oder der Hämolyse. Oder es kann einfach dazu kommen, dass die Niere das Phosphat nicht mehr ausreichend los wird, da natürlich die chronische Niereninsuffizienz zu nennen und auch die akute. Was die Therapie angeht, bei der Hypophosphatämie, da suchen wir natürlich erstmal nach der zugrunde liegenden Störung. Erst dann denken wir über eine Substitution nach. Wenn irgendwie möglich, machen wir es oral. Wenn der Phosphatwert aber extrem niedrig ist, zum Beispiel kleiner 0,4 Millimol pro Liter und wir eine dazu passende Symptomatik haben, können wir auch über eine IV-Substitution nachdenken. Bei der Hyperphosphatämie, da setzen wir zum Beispiel bei chronischer Niereninsuffizienz Phosphat oder die Dialyse ein und bei Tumorlyse-Syndrom zum Beispiel oder Rhabdomyolyse müssen wir natürlich Volumen geben und ebenfalls eventuell dialysieren. So, das war mal wieder ein ganz schöner Ritt, Dr. Krenz. Gibt es denn Ihrerseits noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also der Sinn dieser Folge ist ja, dass ich Sie, unsere Zuhörenden, für Phosphat sensibilisiere. Ich glaube halt, dass das ein, sagen wir mal, unterschätztes Elektrolyt ist, worauf wenig Beachtung gegeben wird. Phosphat wird nie im Routinelabor bestimmt. Das heißt, an den meisten Leuten sozusagen gehen die Phosphatwerte vorbei. Es hat eine extrem wichtige Stellung im Körper an ganz, ganz vielen wichtigen Schnittstellen. Nicht? Also wenn wir nur an die ATP-Bildung denken, wir brauchen davon Mengen jeden Tag. Ne? Die Hypophosphatämie ist ja viel häufiger als die Hyperphosphatämie. Glücklicherweise macht das meistens wenig Symptome und keine schweren Erkrankungen. Aber wenn der Phosphatverlust lange so hoch war, dass Knochenschmerzen, Frakturen ohne adäquates Trauma, so Muskelschwäche, wenn, dann sollte man doch wirklich dran denken und auch mal bestimmen. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Sagt Dr. Krenz, Nephrologe, Hypertensiologe, Phosphatologe und Podcaster aus Hamburg. Herzlichen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss Podcast waren.
Sehr gerne, hat wieder großen Spaß gemacht.
Und dann hören wir uns einfach bald, entweder zum Thema Hyperpara oder einem anderen spannenden Thema aus der Welt der Hormone und der Nephro.
Wir beide finden bestimmt was.
Wunderbar, dann machen Sie es gut. Ciao.
Danke, tschüss.
Und euch allen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich darf noch einmal hinweisen auf unser Repetitorium Innere Medizin. Schlagt am besten gleich zu. Es gibt gerade noch dieses Bundle-Angebot. Wenn ihr über Spotify zuhört, ich wäre euch total dankbar, wenn ihr an unserer Umfrage mitmacht, damit wir mal wissen, wer den Amboss Podcast überhaupt so hört. Wir haben in den Shownotes auch noch viele Informationen, unter anderem die Medikamentenliste von Dr. Krenz. Wenn ihr uns noch einen weiteren Gefallen tun wollt, dann sprecht doch am besten auch im Kolleginnen- und Kollegenkreis über den Amboss Podcast, drückt auf Abonnieren, empfehlt uns weiter. Ihr könnt Amboss auch immer einfach ausprobieren. Ihr kennt den Link, er lautet go.amboss.com/amboss-entdecken. Geht über die App, geht über den Desktop und ich hoffe, ihr habt Spaß damit und ich hoffe auch, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.